manchmal habe ich das Gefühl, dass auch die Leute dir vorne dran stehen. Und ich hatte auch so eine Phase, wo man so entweder ein bisschen neidisch auf andere guckt oder Angst hat, dass man selber kritisiert wird, weil natürlich die Position am Dirigierpult eine sehr exponierte ist. Ich glaube, dass man das einfach ablegen muss, egal auf welchem Level man da unterwegs ist. Es geht auch nicht darum, dass sich jeder kritisiert fühlt oder dass ne? Ich habe so, manchmal glaube ich, es sind so viele kleine Inseln, die existieren, anstatt dass man zusammenarbeitet. Weil uns allen geht es um das gleiche Ziel und je mehr wir uns vernetzen und zusammenarbeiten, umso besser ist es doch eigentlich. Ja, dass man so gewisse Eitelkeiten vielleicht ablegen muss und dann wird das vielleicht auch wieder besser.
Ja, also für mich ist zuerst das Publikum, muss man haben, sonst können wir nicht ein Konzert machen. So, das Publikum muss gefallen, das heißt, es braucht immer eine lokale Komponente im Programm, dass das Publikum versteht oder kennt. Aber auch, wir haben eine Rolle, eine Erziehungsrolle fürs Publikum, so was Neues.
Die Umfrage zeigt ganz klar, wir schaffen es nicht, ein Publikum anzusprechen, was mit Persönlichkeiten auf der Bühne nichts zu tun hat.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge On Air, dem Blasmusik-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Live-Folge, denn ich wurde eingeladen, in die BDB-Akademie nach Staufen zu kommen, um beim Festival der Orchesterleitung die Podiumsdiskussion zum Thema »Wie gewinne ich mein Publikum?« zu leiten. Die Fragestellung alleine ist ja schon gar nicht so einfach zu beantworten. Deswegen, wir haben versucht, in einer Stunde ungefähr alles Mögliche mal anzureißen, ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen zu erläutern. Aber ihr werdet merken, das Thema ist sehr komplex. Was mich an Live-Situationen am meisten mittlerweile reizt, ist natürlich die Atmosphäre, aber auch das Hinterher und das Zusammenkommen. Ich habe mit vielen auch aus dem Publikum über dieses Thema noch bis tief in die Nacht weiter diskutiert und so soll das eigentlich auch sein. Und deshalb gehen wir gleich in die Folge rein, damit ihr auch hört, was wir gesprochen haben und vielleicht diskutiert ihr danach auch gerne auch mit mir. Viel Spaß jetzt hier beim Blasmusik-Podcast.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf meine Gäste ganz kurz vorstellen. Eigentlich sind sie ja alle bekannt, aber ich tue es trotzdem. Wir fangen mal ganz außen an. Sie ist Flötistin im Freiburger Blasorchester und ist die Grande Dame der Blasmusik, würde ich mal sagen. Sie hat seit 10 Jahren den Blasmusik-Blog Alexandra Link. Dann zu meiner Linken, sie kommt aus Frankreich, ist Lehrerin für Flöte, hat Blasorchesterleitung in Basel studiert und dirigiert zurzeit den Musikverein Fahnau und Gelternkinden. Herzlich willkommen, Céline Pelmont. Und in der Mitte auch ein bekanntes Gesicht. Er hat Lehramt studiert und dirigieren auch bei Pierre Kuipers und Alex Schillings, ist Dirigent des Symphonischen Landesblasorchester des Hessischen Turnverbandes und Präsident der Sektion Deutschland von der WOSB. Herzlich willkommen, Oliver Nickel. Wir haben das Thema heute, wie gewinne ich mein Publikum, und ich habe mir als erste Frage mal so zum Einstieg überlegt, was war euer letztes Konzert, das ihr besucht habt? Am besten Blasorchesterkonzert.
Mein letztes Live-Konzert war bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten.
Okay.
Da habe ich 3 Konzerte besucht und eins davon war das Sinfonische Blasorchester Tirol mit dem Bernhard Schlögl als Dirigent. Am nächsten Tag war das ein Tiroler Sinfonieorchester und Sonntagmorgen war das eine Musikkapelle aus Tirol, weil das war dann der Anfang vom Tiroler Tag, bei den Innsbrucker Promenaden Konzerten. Ich konnte nur die erste Kapelle hören, danach waren es noch drei. Das war mein letztes Live-Konzert. Danach war ich noch ein bisschen bei der Mit Europe in Schladming. Mhm. Da habe ich natürlich auch das ein oder andere gehört und selbst gespielt.
Mein letztes Live-Konzert war ein Konzert des Landesjugendblasorchesters unter Jens Weißmantel, gespielt in Hanau. Und Aufführung mit Ballett und auch mit Solo für Englischhorn, und die musste auch tanzen. War ein sehr spannendes Programm und ein schönes Konzert.
Das habe ich in Ulm gesehen.
Ja, das genau. Konzert wurde nochmal in Ulm gegeben. Ja. Ich habe es aber schon davor gesehen. Ja.
Sie?
Bei mir, mein letzter Konzert war nicht Blasorchester, aber ich komme dazu, war Emmanuel Pahu natürlich als Flötistin. Das war Kammermusik, aber in Basel, also in Rien. Aber sonst war die Stadtmusik Basel mit der Symphonie von Fauché. Und ein cooles Repertoire in einer super Akustik in der Stadt Casino auch Basel, weil es meine Stadt ist und so nah und schöne Literatur war.
Jetzt ist meine Frage, warum waren es genau die Konzerte? War es die Formation, wo ihr gesagt habt, da will ich hin? Ist es aus freundschaftlichem Grund, weil man vielleicht in deinem Fall mit dem Jens gut befreundet ist? Ist es das Programm, wo ich sage, okay, das reizt mich, da hinzugehen? Oder ist es vielleicht auch das Konzertformat wie bei dir? Welche Gründe hat es gehabt, dass ihr genau in die Konzerte gegangen seid? Gerne.
Ja, und es war natürlich das Format, ne? Innsbrucker Promenadenkonzerte kennt man. Ne? Es ist immer der ganze Juli in Innsbruck und jeden Tag ein Konzert. Ganz viele Blasorchesterkonzerte, und zwar nicht von Orchestern von vor Ort, sondern wirklich von überall her. Ja. Und jeder Blasmusiker sollte mal im Juli nach Innsbruck gehen und das ein oder andere Konzert da tatsächlich anhören. Mhm. Das ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre in dieser Hofburg in Innsbruck. Das ist schon klasse. Aber mich hat tatsächlich das Format hingezogen und dass es eben gerade gepasst hat mit meiner Reise. Und es war dann gerade also einfach noch ein Glück, dass das erste Konzert dann gerade eben das Sinfonische Blasorchester Tirol war, wo man natürlich auch eine freundschaftliche Verbindung zum Dirigenten hat.
Bei mir waren es verschiedene Gründe. Einmal kenne ich Jens sehr gut, und dann hat Hubert Hoche einige Stücke selber dirigiert, die im Programm aufgetaucht sind. Deswegen bin ich auch hin, weil ich mit Hubert auch gut befreundet bin. Aber es hat mich, also das Orchester hat mich auch gezogen. Das sind einige Musikerinnen und Musiker, die ich persönlich kenne oder die auch in meinem Verein spielen. Aber ich fand das Programm auch interessant und es hat mich interessiert. Mhm. Also ich möchte schon gern auch Stücke hören, die mich interessieren. Also ich würde jetzt nicht unbedingt nur hingehen, weil ich den gut kenne, ja, sondern ich möchte schon auch was hören, was mich interessiert.
Ja, für mich ist auch eine Mischung, also wenn man befreundet ist oder Kollegen oder die selber spielen oder dirigieren, ist man interessiert. Aber ja, es muss auch sehr von einem Programm reizen. Mhm. Und das muss eine Mischung sein, diese Begeisterung fürs Repertoire oder ein Stück oder ein spezieller Gast oder es muss wirklich, also, weil ich habe so keine Zeit, so als Dirigentin, ich dirigiere so viel, um ein Konzert zu gehen, muss man schon Zeit nehmen, dann muss man das gut auswählen, sonst ist die Zeit zu kurz.
Bleiben wir mal als erstes beim Programm. Als erstes die Frage an die beiden Dirigenten, du kannst das dann auch aus Spielerinnensicht ergänzen. Was macht für euch ein gutes Programm aus? Wie programmiert ihr? Welche Gedanken habt ihr vor allen Dingen dann auch im Hinblick, dass das Publikum auch kommt? Oder spielt das erstmal weniger eine Rolle und es hat erstmal musikalische Gründe oder vielleicht sogar auch pädagogische Gründe? Wie möchte ich mein Orchester entwickeln?
Ja, also für mich ist zuerst das Publikum, muss man haben, sonst können wir nicht ein Konzert machen. So, das Publikum muss gefallen. Das heißt, es braucht immer eine lokale Komponente im Programm, dass das Publikum versteht oder kennt. Aber auch, wir haben eine Rolle, eine Erziehungsrolle fürs Publikum, so was Neues. Immer was, also nicht was alle spielen, aber genau was wir suchen. Also, wir haben das mit Timo auch geredet. Und genau, das muss eine spezielle Komponente von Neuigkeit oder auch für die neue Generation oder was Spezielles nicht gibt. Ja, also eigentlich, das muss auch abwechslungsreich sein. Mhm. Es sind viele Programmgestaltung ist ein sehr spannendes Thema, da haben wir heute keine Zeit dafür.
Ja, da schließe ich mich an. Für mich steht erstmal als Dirigent auch der künstlerische Aspekt im Vordergrund. Mhm. Also künstlerisch-pädagogisch, was ist für das Orchester gut, und ich mache Programme, die auch einen roten Faden für mich haben. Also das muss jetzt nicht zwingend ein Thema sein, sondern die Stücke müssen auch zusammenpassen. Und trotzdem braucht es eine große Variabilität in Klang, in Struktur der Stücke. Und dabei versuche ich aber dann auch ans Publikum zu denken, dass man schaut, okay, was, das muss schon auch ankommen, wobei man erzieht ja auch so ein bisschen sein Publikum. Und Orchester entwickeln in der Regel auch so einen Stamm. Und ich finde schon, dass man dem Publikum auch mal was zumuten kann. Mhm. Da würde ich mich anschließen, das ist quasi der Auftrag, den wir haben als kulturtreibende Vereine, dass wir auch Kultur entwickeln müssen. Ja, das ist auch unser Job.
Was macht ein gutes Programm für dich als Spielerin aus?
Für mich als Spielerin? Also sagen wir mal so, ich bin dankbar und habe das große Glück, dass ich im Freiburger Blasorchester spielen darf. Und wir haben einen tollen Dirigenten. Und jedes Programm, was er eigentlich zusammenstellt, ist immer fantastisch. Ne? Das macht immer auch wahnsinnig viel Spaß. Er weiß schon ganz genau, was er uns zumuten kann. Und ich denke, er hat auch einen Masterplan, wie er das Freiburger Blasorchester weiterführen kann. Und das Schöne dabei ist, dass es natürlich von der Programmauswahl sowieso meiner persönlichen Leidenschaft entgegenkommt. Wir spielen fast nur Originalwerke. Und vielleicht spiele ich auch genau deswegen im Freiburger Blasorchester. Ich weiß nicht, aber das ist genau meine Leidenschaft, meine Liebe. Und Miguel macht das immer ganz fantastisch, ja.
Ich würde gerne bei einem Aspekt bleiben. Da ist auch vorhin schon mal gefallen, so diese Suche nach was Exklusivem, dass wir Dirigenten irgendwas haben, was jetzt vielleicht nicht die anderen Musikvereine schon gemacht haben. Und da ist die Frage, muss das dann immer so sein? Also weil wenn wir zum Beispiel in den klassischen Betrieb gucken, wenn dann der Beethoven-Zyklus auf dem Programm steht, ist voll.
Ich glaube, wir haben diese Chance in dieser Blasmusik-Szene, also neue Kompanies zu haben und es gibt nicht so viel für klassische Orchester. Das ist sehr konservativ und das ist auch, die müssen wir die Klassiker immer spielen. Aber in diesem Medium, das Blasorchester hat so viel Potenzial und so viel auch lebende Komponisten. Mhm. Und ich glaube, wir müssen dieses Netzwerk benutzen, um auch diese junge Generation von Komponisten zu präsentieren in einem neuen Programm. Und das macht auch das was Spezielles. Das ist auch wie Uraufführung. Das ist typisch für Blasorchester. Also, es gibt so viele neue Stücke, aber man muss die Stücke auch gut auswählen. Es gibt von alles. Mhm. Also das ist auch ein Problem in Programmgestaltung.
Ja, ich sehe genauso, schließe ich mich sofort an. Ich meine, im klassischen Betrieb, die spielen viel Repertoire. Die haben auch viel Repertoire natürlich. Ja? Und wir haben das aber auch. Das heißt, natürlich ist es auch gut, mal eine Holzfeld wieder zu spielen. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll fürs Orchester. Aber gerade bei der Gelegenheit, wo wir so viele Komponisten haben, jetzt war vorhin Timo gerade da, und ja, wir haben eine lebendige Szene. Also warum sollen wir das nicht nutzen?
Ja.
Und ich glaube, es liegt auch an uns und es ist unsere Verantwortung zu sagen, wir sorgen auch dafür, dass neue Stücke auf den Markt kommen. Ja, und dann sind von den vielen Stücken, dann wird man in 100 Jahren also 2, 3, 4 Highlights haben. Aber wenn wir die nicht bei den Komponisten einfordern, ja, durch sagen, ich hätte gern das und das und mein Orchester sieht so aus und ich brauche ein Stück dafür. Ich glaube, da können wir in Zukunft noch mutiger sein, um einfach die Szene noch zu fördern, gerade in Deutschland.
Also ich habe auch eine Umfrage auf Instagram so ein bisschen gemacht bei den Hörern. Dann kam so die Frage, wie fordernd darf das denn auch fürs Publikum sein? Du hast ja schon gesagt, wir sind ja auch so ein bisschen dafür da, das Publikum zu erziehen. Kann man das erziehen? Sollte man das erziehen?
Ich kann direkt, darf ich?
Ja, gerne.
Direkt antworten. Ich finde schon, also dass wir haben einmal, mussten wir für einen Wettbewerb ein Pflichtstück spielen und das war harte Arbeit. Also es war fürs Orchester anstrengend und für die Zuhörer auch. Das war Suite für Harmonieorchester von Bob Voss. Mhm. Schwer zu erarbeiten, schwer zu hören und da waren dann Leute im Publikum, die haben das dann dreimal gehört, also auf Konzert, nächstes Konzert, dann im Wettbewerb. Und ich erinnere mich immer an eine Frau, die dann am Ende sagte, heute hat es mir ganz gut gefallen. Ja, und das klingt so lustig, aber dann merkt man doch, das sind Stücke, also da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Und ich sage immer, wenn Stravinsky 1913 nicht den Mut gehabt hätte, so ein Stück zu schreiben mit Sacre du Printemps, Und jetzt sind wir über 100 Jahre später und haben immer noch Probleme damit, das Stück zu hören. Also dann ist es doch auch unser Job zu sagen, hey, wir gehen einfach weiter. Ja? Auch die Sinfonieorchester machen das auch. Da wird dann in Beethoven programmiert und trotzdem suchen die ihre Nischen, wo sie mal was ganz anderes programmieren können, um einfach ja, das kulturelle Leben weiterzubringen. Also früher gab es kein Dur und Moll. Irgendjemand musste das auch erfinden, um zu sagen, na, heute können wir eine schöne Terz spielen, ne, wenn sie früher dissonant war. Aber man muss den Schritt gehen, auch wenn er wehtut. Und da muss man ein bisschen abschätzen, wenn man das Programm macht, in welchen Dosen man das zumuten kann. Das ist natürlich von Ort zu Ort und Publikum von zu Publikum ganz unterschiedlich.
Also da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, weil wir haben beim Deutschen Musikfest mitgespielt, beim Wettbewerb.
Dieses Jahr.
Und wir hatten davor, ein paar Wochen davor, hatten wir Vereinskonzert. Und in diesem Vereinskonzert hat sowohl das Kinderblasorchester gespielt, als auch das Prälude, die Erwachsenenbläserklasse, als auch das Interlude. Orchester, unser Mittelstufenblasorchester, und wir haben auch unsere zwei Stücke gespielt. Und wir haben das Konzert nicht groß ausgeschrieben. Im Publikum waren tatsächlich meistens die Familien, Freunde, Angehörigen von den anderen drei Orchestern, die uns als Freiburger Blasorchester eigentlich so noch nie gehört haben. Und wir hatten das Pflichtstück Turbulence von Alexandre Kosmicki und haben als Selbstwahlstück Poema Alpestre gemacht von Franco Cesarini. Und jetzt denkt man ja eigentlich, das Publikum ist euphorisch bei Poema, aber bei Turbulence, was wirklich nicht leicht zu hören ist, war die Begeisterung im Publikum noch mal sehr viel größer. Wir dürfen unser Publikum nicht unterschätzen. Und es war ein Publikum, was nicht gewohnt ist, Werke im Grad 5, 6 Originalwerke zu hören. Die haben sowas zum ersten Mal größtenteils gehört.
Also doch mehr Mut einfach.
Ja.
Habe ich auch so erlebt mit einem meiner vorigen Orchester. Und wir haben Variations on a Korean Folk Song gespielt von John Barnes Chance. Und im Orchester war die Meinung, ob wir das dem Publikum zumuten können, weil das sehr traditionell unterwegs war. Und von vielen kam am Ende vom Konzert die Rückmeldung, das war ein super Stück. Ja, also da waren die Musiker vorsichtiger und waren sehr gespannt auf die Reaktion und die war aber durchaus positiv.
Aber habt ihr dann Tipps für Orchester, die sich jetzt so mal ein bisschen vorwagen wollen, wie man das macht? Also spielt man das einfach oder geht man Richtung Musikvermittlung, versucht das irgendwie auch in der Moderation einzufangen, vielleicht sogar mal wirklich herzugehen, Teile kurz vorzustellen, um dann das Ganze zu spielen?
Ich würde die Überraschung lassen.
Okay.
Ich glaube, das ist ein Muss. Das ist unsere Pflicht. Also, ja, das auch unsere Musiker zu begeistern. Nicht nur das Publikum. Weil die Musiker sind auch manchmal, also wir sind ein traditioneller, so gewisse Vereine sind mehr traditionell als andere. Aber wir müssen das wirklich so verkaufen und auch unsere Musiker motivieren dafür. Ja, diese Musik zu spielen, ich glaube, das ist ja unsere Rolle.
Ja, in erster Linie geht es darum, dass die Musiker das Stück verstehen, dass das Orchester das versteht. Also von daher hat das schon ein bisschen was auch mit Vermittlung in der Probe zu tun. Also man muss auch in den Sachen, die jetzt ungewohnt sind, die Musik suchen und das rausholen. Und ich habe auch schon alles erlebt und auch selber umgesetzt. Also wir überraschen sie oder wir präsentieren Themen, damit es nachher voll nachvollziehbar ist. Das hängt dann auch viel von der Moderation ab, ob man das dann geschickt einbaut. Ja, also da kann eine Moderation dann packen und kann helfen. Ja, also weil das Publikum einfach die Zeit, die das Orchester in das Stück gesteckt hat, die hat das Publikum nicht. Das heißt, so ein Orchester kann ja wachsen, wir proben das und dann wird es immer besser und dann sagt man, jetzt ist es ein tolles Stück, jetzt komme ich damit klar. Aber diese Zeitspanne, die das Orchester hat, die hat das Publikum nicht. Das heißt, die hören das einmal und dann kann eine gute Moderation auch helfen, wenn ich der Meinung bin, okay, das wäre hier nötig. Also man kann alles, man sollte über alle Möglichkeiten nachdenken und dann die raussuchen, die am passendsten ist.
Ja, und dann, also wenn sie noch Spaß haben. Die Musiker so verlangen nach mir, ich wusste nicht, dass da so etwas existiert. Ja, zum Beispiel, so, es gibt ja ein Stück so Electricity, dann spielt man im Dunkel. Oder es gibt viele so von Dougherty, die ein bisschen zeigenisch, aber das ist auch cool. So, es gibt einen Coolness-Effekt. Und das liebt auch unsere jüngere Personen in unserem Publikum. Mhm. Ja.
Your music can never be more or less than you are as a human being. Das hat Quincy Jones mal gesagt. Und wenn es euch auch so geht, dass das sehr mit euch resoniert und ihr euch weiterentwickeln wollt, damit eure Musik auch besser wird, dann empfehle ich euch meinen Newsletter. Der kommt einmal im Monat und beinhaltet Büchertipps, Hörtipps, News aus den Szenen, Videotipps, Gedanken zur Musik sein, so dass ihr euch einfach weiterentwickeln könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Es geht ja heute auch darum, wie generiere ich Publikum? Und es kam eine ganz, ganz kluge Frage. Sollte man hier und jetzt denken, also gucken, dass die Konzerte jetzt voll sind? Oder denke ich dann auch aus Vorstandschaftssicht oder so, sich zukünftig ein Publikum aufzubauen? Also ich kann ja auch sagen, okay, ich möchte meinen Verein ganz anders aufstellen, ich möchte weg von diesem traditionellen, wir wollen ein symphonisches Orchester sein und dann aber auch sagen, okay, dann kann das sein, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wieder die Halle voll wird oder so. Wie seht ihr das? Denkt ihr jetzt gerade nur, okay, Konzerte müssten jetzt voll sein oder denkt ihr auch mit, okay, einerseits der Erziehungsfaktor, aber natürlich, wir müssen uns Publikum auch erspielen.
Also ich glaube, jeder denkt schon auch perspektivisch. Ja, also das wäre ja schlimm, wenn du nur im Augenblick denken würdest und sagst, okay, Konzert ist gut besucht, das war's. Sondern der Stillstand ist Rückschritt. Du musst immer weiterdenken. Ne? Ich glaube, man kann schon ein Publikum erziehen. Ne? Und jetzt ist die Frage, ich habe, Hubert Hoch ist ein guter Freund von mir und er hat auch Orchester gehabt. Er gab eine Zeit, in der er Blasorchester dirigiert hat. Und er war in seiner Programmgestaltung sehr progressiv. Und die Konzerte waren voll. Also weil die anderen Orchester wissen wollten, was spielen die wieder heute für verrückte Sachen. Also das kann auch ein Neugier-Effekt sein, wenn man sowas versucht. Ich glaube, man darf wirklich mutig sein. Ja? Und was Alexandra sagte, man darf das Publikum nicht unterschätzen, ja? Dass man das wirklich, ja, die auch wirklich dann mal zuballern kann mit irgendwas total Verrücktem. Ich glaube, das geht schon, ja? Wenn man sie auch wieder besänftigt, das geht ja auch. Mhm. Ja? Aber man muss auch wirklich perspektivisch dann überlegen, okay, und wenn man ehrlich ist, wir haben in den Konzerten in der Regel Freunde, Verwandte. So sieht das normalerweise aus. Ich sage auch immer, es ist immer schlau, und das ist ein Punkt, den ich nie verstanden habe, warum wir nicht unsere Komponisten, die wir haben, und Komponistinnen auf die Plakate draufschreiben. Also jedes Sinfonieorchester macht das, egal wie gut oder schlecht es ist. Ne? Schlechteste Sinfonieorchester von Deutschland schreibt trotzdem drauf, wir spielen Mozart, G-Moll-Sinfonie und die Halle ist voll. Warum schreiben wir nicht drauf, was wir spielen? Also wenn man sagt, man kennt die Komponisten nicht, ja, aber so werden sie auch nicht bekannt, wenn ich es nicht draufschreibe. Also ob das jetzt ein Frühjahrskonzert ist oder ein Sommerkonzert oder Jubiläumskonzert, interessiert mich persönlich jetzt nicht. Aber wenn ich weiß, die spielen das und das Stück und ich lese das, das finde ich interessant. Und das ist auch eine Frage von Erziehung vom Publikum, dass die dann sehen, hey, wir spielen Reed, wir spielen Gras. Ja, und dann, ne? Ich habe einen Bürgermeister meines Ortes, der war so begeistert von Arsenal, von Jan van der Roost. Das heißt, sobald der Jan van der Roost auf dem Plakat sieht, geht er ins Konzert. Er. Ja. Ja, aber das ist den habe ich erzogen quasi. Aber das ist so ein Punkt, ne, wo ich immer denke, da machen wir uns kleiner, als wir sind. Warum nicht? Ne? Lass uns die Komponisten, die wir haben, doch mehr feiern.
Ich weiß, Alexander, du hast ja mal einen Artikel geschrieben, spielen wir am Publikum vorbei und hast mal so eine Umfrage gemacht, wer im Publikum eigentlich sitzt. Wer sitzt denn da?
Also, ich habe vorher schon nochmal geschaut. Also, die Auswahl, das war eine Kurzumfrage auf Facebook, was ich da gemacht habe. Ja. Und tatsächlich, also es war Mehrfachauswahl natürlich möglich. Ne? 23% haben gesagt, Familienmitglieder der Musiker. 19% Freunde der Musiker. 18% Musikerinnen anderer Blasorchester, 16% Persönlichkeiten der Gemeinde, 11% an Blasmusik interessierte Menschen ohne direkten Bezug zum Orchester.
Also wir drehen uns quasi in der Bubble selbst.
Ja, wir kochen im eigenen Bratensaft.
Eigentlich schon.
Im Prinzip.
Ja.
Die Umfrage zeigt ganz klar, wir schaffen es nicht, ein Publikum anzusprechen, was mit Persönlichkeiten auf der Bühne nichts zu tun hat oder wenig zu tun, ja.
Woran liegt das? Weil die Blasmusik einen schlechten Ruf hat oder schaffen wir es einfach zu wenig noch irgendwie klar zu machen, was wir da auf der Bühne tun?
Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen. Also diese in der eigenen Blase unterwegs sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich vorhin sagte, dass wir zum Beispiel den Komponisten nicht so zelebrieren. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass wir oft in Deutschland so aufschauen zu den großen Sinfonieorchestern, die wir haben. Wir haben eine riesige Tradition und dann ist gefühlt der Abstand immens. Ja? Also zwischen Berliner Philharmoniker und dem Blasorchesterverein ist ein Universum dazwischen. Aber es muss gar nicht so groß sein. Ich finde, wir machen doch alle, egal auf welchem Level, eine gute Arbeit. Also jeder geht doch hin und will sein Bestes machen. Und das kann ich doch auch entsprechend zumindest versuchen, professionell zu verkaufen. Ne? Das, was ich sagte mit dem, was die Amateurorchester, die Sinfonieorchester quasi machen. Warum sollen wir das nicht genauso machen, dass wir uns professionell vermarkten? Zumindest das können wir versuchen. Und klar ist es ein Nischenprodukt, das ist klar. Und ich glaube auch, dass dieses Vorurteil Blasmusik im negativen Sinne, was es eigentlich nicht gibt, ja, dass das so behaftet ist. Also wenn ich Kollegen von mir sage, was ich so in meiner Freizeit mache, denen muss ich immer erklären, was das genau ist, weil die keine Vorstellung haben.
Ja, das ist das gleich mit dem Podcast. Da ja, denkt genau, jeder, ich rede hier die ganze Zeit
ja, ganz genau,
über
ne? Also Blasmusik, Bier und Bratwurst, das ist die erste Assoziation, die kommt. Und das ist so. Es ist einfach nicht so bekannt, aber da kann man beruhigt sein, wir sind nicht die Einzigen. So ein Mandolinorchester muss auch erklären, was es macht. das heißt, wir haben natürlich ein begrenztes Einzugsgebiet ja, für Kundschaft, aber wir sollten versuchen, uns einfach so professionell wie möglich zu verkaufen. Und wir sind es interessante Konzertprogramme, interessante Acts, die man holt, Solisten oder mal ein Konzert mit. Kann man mit einer Big Band, mit einer Band, Gemeinschaftskonzerte, wo man oder mit Tänzern, ne, dass man einfach andere Gruppierungen hat. Ich kann mich erinnern, ich war einmal im Konzert, das war auch eine Aufführung von Orchester und Tänzer. Und da waren befreundete Leute von den Tänzerinnen dabei. Also die sind auch nur hingekommen, weil da Leute getanzt haben. Und die waren total überrascht, was Blasmusik kann. Die wären sonst aber nicht da gewesen. Ne? Aber das heißt, dass man einfach, wir haben einfach noch pädagogische Arbeit vor uns, um zu vermitteln, was hier eigentlich möglich ist. Und,
also
aber die muss man annehmen.
Crossover-Sachen nochmal.
Ja, ja, also das ist zumindest eine Möglichkeit, um Leute reinzubekommen, die normalerweise nicht gekommen wären. Und denen die Augen zu öffnen und vielleicht tragen die das weiter und so kann man das Netzwerk von derer, die Blasmusik begeistert sind oder werden, vielleicht ein bisschen vergrößern.
Ich habe, weil wir ja auch eine Dienstleistung hier machen und Best-Practice-Beispiele machen. Ich hatte damals in meinem Antrittskonzert quasi eine Schule angeschrieben, weil wir das Konzert Porträt genannt haben. So. Und ich habe, weil in Schulen wird oft Porträtzeichnungen gemacht und dann dachte ich, wäre doch schön für Schüler, das da auszustellen. Und dann hatten wir eine ganze Ausstellung da und Schüler und Eltern, die sonst nie in unser Konzert gekommen wären, weil die natürlich stolz waren, das auch da zu präsentieren irgendwie. Auch sowas ist natürlich denkbar.
Ja, ich glaube auch mit der Qualität auch. Der Blasmusik kann man auch Leute so anziehen. Und ich glaube, das ist unsere Rolle auch jetzt, die Dirigentin ausgebildet. So. Und früher war das nicht immer der Fall. Dann haben wir auch ein besseres Niveau und dann können wir uns besser verkaufen. Mhm. Aber es war immer der kleine Bruder von dem Symphonischen Orchester. Aber Symphonische Orchester haben genau das gleiche Problem mit jüngeren Generationen anzuziehen. Aber ich glaube jetzt, es gibt auch, ja zum Beispiel jetzt ein Symphonieorchester hat jetzt zum Beispiel ein Konzert am Stehen offen, mhm. also ein bisschen so moderner und vielleicht auch günstiger für Studenten und für, um wirklich diese jüngere Generation zu bekommen. Mhm. Ja. Also
ich fand ja den Ansatz letztes Jahr in München ganz schön. Dass der BR hergegangen ist und hat gesagt, wir machen mal ein Konzert mit Musikvereinen und Brassband und so. Ich war zwar da, ich kann jetzt nicht so genau sagen, ob das Publikum wirklich außerhalb der Blasmusik-Szene war oder ob es dann doch wieder die gleichen waren, aber ich fand den Ansatz mal ganz schön zu sagen, okay, wir öffnen das. Leider hat es jetzt der BR wieder verworfen, das weiterzuführen, aber das fand ich schon mal den ersten Ansatz, einfach von dieser Trennung und von dieser Ebene, wie du sagst, auch ein bisschen runterzukommen, zu sagen, okay, wir machen zusammen einfach Musik. Und spielen als Blasorchester ein Werk auch, also ein klassisches Werk, zusammen mit einem Sinfonieorchester. Ich fand die Umfrage total spannend, weil mir hat jemand geschrieben, wenn wir ins Publikum gucken, ist es, und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, deswegen überrascht mich die Zahl ein bisschen, dass gerade Musikerkollegen aus dem Umkreis gar nicht so oft kommen. Die Zahl ist aber trotzdem relativ hoch, so im Vergleich zum Rest, deswegen war ich jetzt so ein bisschen überrascht. Aber woran liegt das, dass wir uns untereinander auch nicht so besuchen, sondern vielleicht auch eher, ja, weiß ich nicht, neidisch, kritisch auch gucken, gerade so im engeren Umkreis? Da sind wir dann auch doch wieder selbst schuld.
Ja, tatsächlich frage ich mich das auch immer, ne? Ich weiß nicht, warum die Musiker nicht zu den Kollegen oder nicht so viel. Und wenn, dann sind es immer die gleichen, ne? Die, ich glaube, das liegt, also bisher haben wir ja jetzt hier von Blasorchestern auf relativ hohem Niveau gesprochen, ne? Wir müssen vielleicht mal so die goldene Mitte anschauen, ne? Vielleicht ist dort noch eher so, dass die Nachbarvereine dann kommen. Aber bei der goldenen Mitte ist es halt auch manchmal so, die Blasmusikerinnen und Blasmusiker, die machen Musik und denen ist ihr Heimatverein genug. Und ich habe da auch kein Rezept, wie man das ändern könnte, dass man über den Tellerrand rausschaut und guckt, was machen andere Vereine und so.
Aber wenn ich ja weggehe, kommen ja andere wahrscheinlich auch zu mir, weil die sehen, okay, ich bin auch immer da.
Liegt das an der Werbung auch? Wir können wir uns besser verkaufen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, dass wir nicht immer Flyers oder nur in der Familie informieren. Also ja, das ist.
Also es gibt natürlich schon Ausnahmen, ne? Also wir sind ja hier in Staufen und nicht weit davon entfernt ist Münstertal. Da gibt es die Schwarzwaldkapelle Münstertal und am Ostersonntag geht man zur Schwarzwaldkapelle zum Konzert. Also es gibt da auch die Ausnahmen. Und da ist die ganze Halle voll mit, da kann man jeden treffen, der irgendwo hier in der Szene sich
Aber
bewegt.
Wie schafft man das? Also, dass so eine Tradition schon da ist, okay, da geht man hin. Das muss ja von irgendwo kommen. Kannst du das zurückverfolgen, wann das angefangen hat?
Ah, schon vor Jahrzehnten hat es angefangen. Aber natürlich, tatsächlich, und das ist das, was du vorher auch gesagt hast, Celine, tatsächlich hängt es natürlich auch mit der Qualität zusammen. Das war natürlich immer ein Blasorchester, ein Vorzeigeblasorchester hier in der Region. Früher schon beim Michael Stecher, die gehabt hat, dann Dennis Leile, und das hat sich so fortgezogen. Tatsächlich, Schwarzwaldkapelle steht auch tatsächlich für Qualität.
Aber das heißt, ein Mittelstufenorchester hat dann wenig Chancen. Das ist jetzt provokant von mir.
Ja, das darf auch gerne mal provokant sein. Ich denke ja schon auch, ich muss vorsichtig ausgedrückt sagen, es ist ja schon immer, also wenn wir jetzt über die goldene Mitte wieder reden, ne, also nicht über die Top-Blasorchester, sondern die goldene Mitte, so ein Jahreskonzert, das lockt halt schon keinen mehr hinterm Ofen vorne. Jahreskonzert, was heißt das?
Ich wollte gerade sagen, liegt es daran, weil es Jahreskonzert heißt? Ist es wieder das Programm, ist es der Titel? Verkaufe ich es zu schlecht? Weil ich
unbedingt.
Muss das ja nicht Jahreskonzert nennen, ich kann das
unbedingt.
Ja auch anders nennen.
Aber vorm Verkaufen steht ja, vor Verkaufen brauchst du erst ein Produkt, das du verkaufen kannst. Ne? Und ich denke schon, dass die Blasorchester sich hier mehr Gedanken drüber machen sollen, wie das Konzert gestaltet ist. Ja? Und gerade in unserer goldenen Mitte braucht man vielleicht auch so ein paar visuelle Anreize. Also ich habe da so eine Formel. Ich sage immer, es gibt vier Möglichkeiten, unsere Konzerte und Events attraktiv, kreativ und attraktiv zu gestalten. Also Variante 1 ist, und das machen viele von uns, Motto-Themen-Konzerte. Es wird nicht immer, es wird natürlich nicht immer richtig durchgezogen, so mit allem, was dazugehört. Und es ist natürlich auch herausfordernd für den Dirigenten, weil Blasmusikerinnen und Blasmusiker lieben die Abwechslung. Variante
Kurze Frage,
Nummer
was meinst du mit alles, was dazugehört?
Also, aber alles, was dazugehört, ist natürlich auch Deko, Catering, das ganze Werbematerial darauf abgestimmt.
Also quasi ein ganzes Event.
Das ganze Event, genau. Möglichkeit Nummer 2 ist, was der Olli vorher schon mal angesprochen hat, Kooperationskonzerte. Sich überlegen, mit welchem Partner können wir ein Konzert veranstalten, der uns im Idealfall ein neues Publikum bringt. Und da hat der Olli vorher schon gute Beispiele genannt. Andere Beispiele könnten sein, eine Musikschule, eine Zirkusschule mit Artisten, Es können auch besondere Solisten sein, Tänzer. Es kann ein Doppelkonzert mit einem Streichorchester sein, wo man auch noch was miteinander macht. Also ein Kooperationspartner, der uns im Idealfall neues Publikum bringt, der eventuell noch nie in einem Blasorchesterkonzert war.
Darf ich da kurz reingrätschen?
Ja.
Ich bin voll bei dir. Ich stelle mir nur gerade die Frage, warum wird das nicht gemacht? Ist es fehlender Mut? Weiß ich es nicht. Ist es zu aufwendig? Oder habe ich vielleicht auch als Dirigent, Dirigentin, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe, plötzlich auch ein bisschen Angst, das Riesending dann auch zu leiten? Weil ich muss ja, wenn ich dann, keine Ahnung, ich habe einen Chor dabei, klar ist eine Chorleiterin da, aber einer muss sich den Hut aufziehen. Das heißt, ich muss ja so ein bisschen Ahnung haben, wie funktioniert ein Chor. Und so, also das ist ja nicht nur, okay, wir rufen an und sagen, gut, wir machen was, sondern da müssen Noten geschrieben werden, im Optimalfall wahrscheinlich gibt es dann schon was, aber es ist ein Riesending. Du hast ja schon ein paar Sachen gemacht, deswegen.
Ja, also ich glaube, es fordert den Mut, einfach so Sachen anzugehen. Oft ist es, glaube ich, das Problem des Organisierens, dass man Termine abstimmen muss und gucken, dass es zusammenpasst. Ich glaube, was Celine vorhin sagte, dass wir gucken, es gibt immer mehr gut ausgebildete Dirigentinnen und Dirigenten und die sind dann auch in der Lage, sowas zu machen. Also ich glaube, darin scheitert es nicht.
Aber da sind wir doch wieder eher bei den Oberen. Also wir wollten ja auch ein bisschen über die Mittleren und Unteren sprechen.
Ja, aber warum müssen denn die Mittleren, warum dürfen die keine gut ausgebildeten Dirigentinnen und Dirigenten haben?
Dürfen sie schon.
Eben, ja. Also deswegen, je mehr, und es sind ja auch viele jetzt hier in den Kursen, das heißt, die kommen ja auch hier, um sich fortzubilden. Das heißt, um genau die Leute geht es ja auch. Ne? Also das heißt ja nicht, dass jeder einen Masterabschluss haben muss, um die Arbeit gut zu machen. Aber die sollten, also man sollte sich ja, da sind wir beim Dirigieren, das dauert jetzt ewig. Ja? Das ist ja auch irgendwie lifelong learning, dass man einfach den Mut hat, da so Sachen anzugehen. Aber ich wollte auf einen Punkt nochmal zurückkommen, Andi, weil die Frage war, warum kommen andere Musiker aus anderen Orchestern nicht in unsere Konzerte? Und ich habe das an mir beobachtet, weil in meiner Gegend hat jedes Dorf einen Verein. Und ich habe jetzt letztens einen Verein wieder gesehen und denke ich, die haben sich total verändert. Also ich habe das bei mir auch beobachtet, dass ich da gar nicht mehr so hingehe. Und habe mich gefragt, woran liegt das? Das ist einfach, ich glaube, dass sich die Lebenswelt für viele einfach verändert hat. Das ist so. Man hat irgendwie viel mehr zu tun mit Familie, da passiert irgendwie mehr. Das ist auch bei den Kindern so. Ich sehe das an meinen Kindern, dass der Fokus sich irgendwie verschiebt. Trotzdem vermisse ich so die alten Zeiten, wo man ständig auf den Konzerten rumhing und das war auch schön, ja, und ich habe mir gesagt, ich versuche das wieder mehr zu machen, also ich versuche mehr Präsenz zu zeigen, wobei es auch die Konzerte gibt, wo ich dann mich schnell rausstehle, damit mich keiner fragen kann, wie es mir gefallen hat, das muss ich auch sagen, weil ich will dann auch ehrlich sein, ja, und dann, oder ich frage, willst du eine ehrliche Antwort oder soll ich euch einfach nur loben, aber ich versuche einfach mehr Präsenz zu zeigen und dann natürlich damit zu zeigen, hey, ich habe ein Interesse, kommt doch auch zu uns. Ja, und vielleicht muss man einfach den Mut haben, wieder anzufangen und zu gucken, hey, da gehe ich auch von Konzerten. Ich habe das für mich selbst wieder ein bisschen begonnen, da hinzugehen. Und weil das auch eine schöne Sache ist, ne, wieder den Kontakt zu pflegen. Und wenn ich eine Sache noch sagen darf, manchmal habe ich das Gefühl, dass auch die Leute dir vorne dran stehen. Und ich hatte auch so eine Phase, wo man so entweder ein bisschen neidisch auf andere guckt oder Angst hat, dass man selber kritisiert wird, weil natürlich die Position am Dirigierpult eine sehr exponierte ist. Und ich glaube, dass man das einfach ablegen muss, egal auf welchem Level man da unterwegs ist, sondern einfach sagen, hey, ja, kommt doch, schaut euch an, auch wenn es nicht klappt oder nicht so gut ist. Ja, es geht doch nicht darum, dass sich jeder kritisiert fühlt oder dass ne, ich habe so, manchmal glaube ich, es sind so viele kleine Inseln, die existieren, anstatt dass man zusammenarbeitet. Weil uns allen geht es um das gleiche Ziel und je mehr wir uns vernetzen und zusammenarbeiten, umso besser ist es doch eigentlich, ja, dass man so gewisse Eitelkeiten vielleicht ablegen muss und dann wird das vielleicht auch wieder besser.
Sind wir nicht kritikfähig?
Weil du gerade, weil du
ja gerade selber gesagt hast, ich gehe lieber schnell, bevor ich irgendwas Ehrliches sagen
muss. Ja, vielleicht, ja. Also ich muss sagen, ich ärgere mich nur, ich ärgere mich nicht über das Niveau, niemals. Ich habe nur das Gefühl, mich ärgert es nur, wenn ich in Konzerte gehe und das Gefühl habe, die holen nicht das aus sich raus, was sie könnten, weil sie es unprofessionell angehen und quasi dieses Amateur-Dasein, was wir haben, damit noch mehr bestärken. Und das hat gar nichts mit dem Level des Orchesters zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie das Konzert präsentiert wird.
Was ist da für ein No-Go?
Ein No-Go.
Also so, was so richtig unprofessionell ist.
Also Ich weiß nicht, dass die Art und Weise, wie so ein Orchester auftritt oder wie der Dirigent auf die Bühne kommt, die Dirigentin, wie die Moderation abläuft, ne? Wer den Ton macht, ob die Bilder, die gezeigt werden, wenn sie gezeigt werden, zur Musik passen, ob das einfach irgendwelche Bilder sind, die man zeigt, damit Bilder gezeigt werden.
Also, KI-Bilder.
Ja, weil das Bilder sind halt schön, ja, aber wenn sie nicht zum Stück passen, dann lasse ich sie halt weg. Also so Sachen, wo man wirklich das Gefühl hat, dass es irgendwie, da hat jemand nicht nachgedacht, sondern das ist Aktionismus. Also wenn ich eine Methode anwende, dann muss sie einen Sinn haben. Mhm. Und dann ist, ich bin mit allem fein, aber wir sollen uns doch ernst nehmen. Gott verdammt, das ärgert mich, wenn ich das Gefühl habe, dann nimmt sich ein Orchester nicht ernst und Hauptsache wir spielen was, die Verwandten kommen ja sowieso. Aber dann kann ich auch dann gehe ich auch nicht mehr hin, weil ich denke, okay, das war es jetzt mal.
Okay.
Das finde ich schon wichtig.
Ein Supporter dieser Folge ist Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Buffet Grandpont stellt alle Arten von Blasinstrumenten her, vom Schülerinstrument bis zum Profi-Instrument. Wenn ihr mal wieder auf der Suche nach einem neuen Instrument seid, weil euer Instrument entweder alt ist oder ihr vielleicht einfach mal auch was Neues ausprobieren möchtet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, mal bei den verschiedensten Marken von Buffet Grandpont zu stöbern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also für mich, ich glaube, unser Publikum, also ich weiß nicht, aber erwartet mehr eine Show heutzutage, weil das ist alles so digital und alles, als ein Konzert. Und das finde ich schade, aber das ist auch unser Druck.
Deswegen habe ich es vorhin auch schon Event genannt.
Ja, genau. Das ist Event, das sind nämlich Konzerte und die Musik ist nicht immer im Vordergrund, das ist auch, finde ich, schade, natürlich. Aber ich sehe von, weil ich in der Schweiz dirigiere, dann jetzt jeder Verein will besser sein im Show Musicals oder Detektivenabend oder so. Und es gibt wie eine, also es gibt, ja. Mhm. Und das finde ich auch, also und die Musik ist ein bisschen vergessen. Aber da, die ist halt voll. Also das ist ein bisschen, also normal sind die Musik, also wenn es ein Show mit guter Qualität von Musik, das. Aber das ist wie.
Aber manchmal lenkt es auch ab, dass es nicht so gut ist.
Nicht nur dirigieren, es ist auch alles so Stage Management, das ist ein anderer Job.
Okay.
Da hinten.
Du warst noch bei Punkt 3.
Punkt 3?
Punkt 3.
Punkt 3 heißt: Müssen wir unser Konzert immer in unserer Mehrzweckhalle machen? Oder gibt es eventuell auch einen anderen Ort, einen kreativeren Ort?
Sehr gute Frage. Das ist genau das.
Vor allem, wenn die Mehrzweckhalle hässlich ist. Naja, ist ja so.
Genau. Und Variante 4 sind die Events mit Blasmusik, wo die Blasmusik nicht im Vordergrund steht. Und diese vier Möglichkeiten, die ich genannt habe.
Kannst du den letzten nochmal erklären? Den habe ich jetzt nicht verstanden.
Also Events, wo wir wohl auch spielen, aber wo etwas anderes im Vordergrund steht.
Zum Beispiel?
Also ich rede von der goldenen Mitte, was man halt so an Festen macht.
Ach so, okay. Ja.
Ne, so Oktoberfest oder Muttertagsbrunch mit Musik oder so diese Dinge. Und die Punkte 1, 2 und 3, die kann man natürlich dann kombinieren. Weil stellen wir uns mal vor, wir machen das beliebte Konzertprogramm Reise durch Europa. Gut, haben wir vielleicht einen Busunternehmer vor Ort, der dann passend dazu seine Reisen vorstellt? Haben wir ein Motto-Konzert mit einem Kooperationspartner? Findet das Konzert in der Bushalle statt? Haben wir ein Motto-Konzert mit einem Kooperationspartner an einem besonderen Ort? Und so gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und du hast vorher mal gefragt, ja, wie machen wir das mit der Organisation? Der Olli ist dann drauf eingesprungen und hat das Ganze aus Dirigentensicht betrachtet. Aber wir haben natürlich auch ein Vereinsmanagement. Und tatsächlich, um so ein richtig tolles Event zu machen, da brauchen wir natürlich auch ein modernes Vereinsmanagement. Ganz klar.
Folgende Frage: Wann gewinnt man das Publikum? Beim Konzert oder davor? Weil ich mir manchmal die Frage stelle, ich habe das auch in meinem Verein schon erlebt, da wird für das Konzert super geprobt und dann spielt man alles super und dann gibt es dann doch das eine Fest und das andere Fest und dann spielt man einfach nicht so gut, weil das einfach nicht ernst genommen wird. Und ich denke mir immer, das sind genau die Momente auch gerade in der Ortschaft, im Dorf, wo man vielleicht von Leuten gehört wird, die halt nie ins Konzert gehen. Und dann heißt es ja gut, aber wenn die so spielen, also weil ja niemand weiß, dass wir am Konzert ganz anders spielen. Also müssten wir nicht alles ernster nehmen?
Also das heißt, es geht um die Musik, die wir außerhalb der Konzerte spielen.
Die Qualität der Musik.
Ja. Aber ich finde, also in meinem Verein gibt es keine Polka im Konzert, weil das Ganze symphonisch abläuft. Und trotzdem gibt es die Auftritte, wo wir unterhaltungsmäßig spielen. Aber also ich finde, wir sollten alles super ernst nehmen, egal was wir machen. Ja, egal, ob es ein Umzug ist, dann wird dafür geprobt. Ob das ein Festauftritt ist, wo ich 20 Polkas durchspiele, das kommt jetzt bei meinem Verein nicht vor. Aber wenn das so wäre, dann würde ich das proben. Ja. Das ist schon wichtig, ja. Weil das sind natürlich Leute, die ich begeistern kann. Ja. Also ich finde, dann würden wir uns selber wieder nicht ernst nehmen, da sehe ich das wieder. Ja. Also das ist wie wenn du sagst, Berliner Philharmonik auf der Waldbühne, ja, okay, ein bisschen leichteres Programm, da müssen wir nicht so, können wir vorher noch einen trinken gehen oder so. Nee, die nehmen das genauso ernst, egal was sie machen. Neujahrskonzert wie in der Philharmoniker, ganz andere Literatur, super ernst. Alles, was wir machen, müssen wir ernst nehmen. Also warum soll man denn überhaupt an sonst spielen, wenn ich nur die Konzerte ernst nehme? Also das ist genauso wichtig. Und das muss dann auch geprobt werden, da muss Platz für sein.
Sobald wir hören, sichtbar in unserer Gemeinde werden, ist das Werbung für uns. Und wenn wir schlecht spielen oder mit einem kläglichen Häuflein dastehen, dann ist das negative Werbung. Da würde ich eher mal über die Tradition, über die Traditionen nachdenken und schauen, ob wir überhaupt noch alles, was wir bis anhin gemacht haben, tatsächlich noch bedienen können.
Weil das und könnte wollen. Genauso, vielleicht will man ja
und
auch
wollen. Es könnte genauso gut auch dann tatsächlich dann auch kontraproduktiv sein. Ne? Und da gibt es natürlich auch Alternativen, wie wir uns dann noch präsentieren können. Aber ich denke schon, wir sollten auch über diese Wichtigkeit in unseren Vereinen sprechen, aber nicht von oben herab, also nicht vom Vorstand nach unten, sondern wir sollten das eigentlich als unsere Werte festlegen, wenn wir spielen, dann mit voller Besetzung, Orchester geht nur gemeinsam und auch geprobt und gut. Bestes Beispiel, Erstkommunion. Ja, also in den katholischen Gemeinden jetzt. Was machen wir? Was machen da viele? Einen Marsch spielen und hinterher noch einen Marsch? Vielleicht irgendeinen Choral? Aber es ist das Fest der Kinder. Dann sollten wir uns doch eigentlich überlegen, wie können wir die Kinder da so begeistern, dass sie sagen, boah, will auch Trompete lernen.
Ja, also ich bin total verstanden mit alles, was gesagt war. Ich glaube, wir verkaufen uns bei jedem Anlass. Also am Bierfest, überall. Und man unterschätzt manchmal Unterhaltungsmusik. Das wird, wie gesagt, so kaum geprobt. Also vielleicht, okay, habe ich nur 15 Musiker oder 20, egal, wir spielen. Aber nein, es muss so, entweder gehen wir mit der Qualität oder nicht. Ja.
Aber ich finde, da fällt nicht nur das Spielen rein, sondern auch, was du vorhin gesagt hast, wie am Konzert das Auftreten. Also wenn ich mich natürlich da auch dermaßen benehmen, weil es ja nur Fest und gehört alles dazu, dann ist halt auch schwierig. Kann man ja trotzdem auch ein bisschen jetzt weiterfassen, gewinnt man das Publikum auch also vor dem Konzert und zwar Social Media, Werbekanäle, wie seht ihr das? Ist das mittlerweile wichtig geworden oder spielt das in eurem Alltag im Moment schon eine Rolle, also beim Landesblasorchester?
Ja, auf jeden Fall. Also die intensivieren das gerade, um einfach auch mehr Publikum oder auch die Reichweite zu erhöhen. Ich glaube, das ist heute schon wichtig. Ja, also ich selber nutze noch Facebook, wobei ich von meiner Tochter gelernt habe, Facebook ist für alte Leute. Damit hat sie recht. Ja. Aber so Instagram, das ist so, glaube ich, das Medium, wo man momentan einfach wirklich aktiv sein muss. Ja, weil doch viele, also gerade wenn es um Nachwuchswerbung geht, oder präsent sein. Und wenn man dann jemanden hat, der so ein Händchen dafür hat, dann kommen doch ganz spannende Inhalte raus. Und auch wenn das natürlich nichts mit unserer Arbeit in dem Sinne zu tun hat, ist das eine Sache, die auf den Verein ausstrahlt. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, das man sehr ernst nehmen muss.
Ganz spannend dazu, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist das schon draußen. Ich hatte mich jetzt vor ein paar Wochen mit zwei ehemaligen Schülern aus unserer Schule getroffen. Die wollten unbedingt auch mal in den Podcast. Ich habe gesagt, nur wenn wir das auch ernsthaft machen. Und das ist vielleicht so ein Problem Stadtschule, aber denen ist nicht klar, wie Blasmusik außerhalb der Schule aussieht. Und die haben auch gesagt, okay, wir kriegen auch auf Instagram nichts mit. Also da verkauft sich die Jugendfeuerwehr besser als das Blasorchester und irgendwelche Flyer gucken wir uns nicht an, weil wir scrollen ja sowieso durch. Und da ist mir dann wieder aufgefallen, okay, da sind wir wieder auch zu sehr in unserer Blase und gucken natürlich nur, wie es die ganze Zeit funktioniert hat, aber gerade die, die man erreichen könnte, aber die wir ja nie erreichen, die sind dann doch woanders so unterwegs. Und ich habe manchmal tatsächlich das Gefühl, das wird noch so ein bisschen belächelt. Ja, das brauchen wir alles noch nicht irgendwie. Aber ich glaube tatsächlich, dass da der Schlüssel langsam auch für die Jugend liegt.
Ja, auf jeden Fall. Also in der Altmittlau ist es auch so. Also wir haben eine, die kümmert sich darum, die hat auch ein festes Design. Alle Posts sehen gleich aus. Also sie sind sofort vom Design erkennbar. Und die macht einen grandiosen Job. Ja, das ist wunderbar. Und also ich glaube schon, dass das funktioniert und dass man aber auch jemanden finden muss, der sich mit Leidenschaft
es darum ist halt kümmert, der Arbeit, Lust, gell?
Ja, also ich finde, das ist eine Sache, die man als Dirigentin oder Dirigent nicht leisten kann. Mhm. Ja, man hat das musikalische Geschäft zu erledigen, aber man braucht jemanden, der wirklich mit Herz bei der Sache ist und dann funktioniert das. Mhm. Wenn man jemanden zwingen muss und sagt, okay, wir müssen irgendwie, ja, das wird dann nichts. Ja. Mhm. Da muss jemand wirklich ein Händchen und Lust drauf haben.
Und kontinuierlich, falls du dich erinnerst, wir haben ja die erste Folge im Podcast zusammen gemacht und das war Anfang Corona. Und damals habe ich dir auch noch gesagt, dass ich total gerade spannend finde, dass jeder Musikverein anfängt, weil ja so viel Zeit war, Kachelvideos zu machen. Und hier noch ein Kachelvideo. Und irgendwann hat man eh nicht mehr hingeguckt, weil doch jeder Kachelvideos gemacht hat. Und kaum ging wieder live was, waren alle Kanäle tot. Gefühlt. Also hat niemand mehr irgendwas gepostet.
Also niemand. Es passiert schon viel, ne? Es passiert
mittlerweile fängt das an. Aber es gab eine Zeit, da ist es dann okay, weil es halt Arbeit ist.
Aber wir dürfen die anderen Kanäle natürlich auch nicht vergessen, ne? Und wir müssen jetzt schon mal wieder ins Vereinsmanagement schauen. Mhm. Wer macht's denn? Wir brauchen für Social Media natürlich schon zwei, drei Leute, nicht nur einen, die dann wirklich dann sich Dinge überlegen. Aber wir brauchen natürlich, wir dürfen die anderen Kanäle nicht vergessen. Wir dürfen Presse nicht vergessen. Wir dürfen das Ganze, was Plakate und so weiter anbetrifft, wir dürfen das alles nicht vergessen. Und wir brauchen Minimum 5 Leute, die sich da wirklich nur ums Marketing kümmern. Und das widerspricht natürlich unseren Vereinsmanagementstrukturen, die in den meisten Musikvereinen natürlich noch traditionell hierarchisch sind. Und sowas kann man tatsächlich nur mit einem Team machen. Und wenn wir jetzt mal schauen, so in einem normalen Musikverein, überlegt mal, welche sind die Bereiche, die die Zukunft des Musikvereins sichern? Was sind die Bereiche, die Zukunft des Musikvereins sichern? Die zwei Bereiche sind Jugend und zweitens Marketing. Und jetzt schaut mal in eure Vereine rein, wie diese beiden Bereiche in eurem Management vertreten sind. Das sind maximal Beisitzer. Auch ein Jugendleiter ist nie ein Vorstand im Sinne von § 26 BGB, nie. Und es sind die beiden wichtigsten Bereiche, die überlassen wir im Prinzip irgendwelchen Beisitzern, aber nicht den ganz verantwortlichen Menschen. Und es sind Bereiche, da müssen wir wirklich Männer- und Frauenpower reinstecken, weil das sind die beiden Bereiche, wo wir wachsen können, wo wir wachsen können. Ohne Jugendarbeit keine Zukunftsmusiker, ohne Marketing keine Zukunftsmusiker und keine Leute bei uns in den Veranstaltungen. Und deswegen müssen diese beiden Bereiche einen größeren Stellenwert bekommen. Und ich empfehle immer, sowohl in der Jugendarbeit als auch im Marketing minimum 5 Leute, die sich hier drum kümmern. Und natürlich kein Team ohne Leitung, sonst heißt es ja toll, ein anderer macht's. Das heißt, eine verantwortliche Person für den Bereich, der im Idealfalle tatsächlich noch ein Vorstand ist, um dem Ganzen mehr Gewicht zu geben.
Darf ich mal eine kurze repräsentative Umfrage ins Publikum machen, bei wem das so aussieht im Verein? Pi mal Daumen, ja. Also mehr als einer. 9, wenn ich mich nicht verzählt habe. Von, ja, ist noch ein bisschen Aufholbedarf. Quasi. Konzertorte, Konzertformate, wie sieht das mit Kinderkonzerten?
Ja, haben wir gemacht. Also ist auch schön, ist auch wichtig.
Ja.
Ja, also gerade wenn man mit Bläserklassen arbeitet, klar ist es dann das beste Marketing, wenn die kommen, so ein Sitzkissenkonzert oder entsprechende Literatur oder da kann man mal mitsingen oder was ausprobieren. So Mitmachkonzerte ist ja auch ein spezielles Format und dann auch für das Orchester auch mal interessant. Mhm. Finde ich schon wichtig.
Weil das schwerste Publikum, finde ich. Kinder ist immer. Wenn sie nicht begeistert, die
ja,
zeigen dir das halt sofort.
Genau, die musst du packen halt.
Genau. Eine Frage noch zum Programm. Viele Programme sind ja oft so, im ersten Teil haben wir eher so ein bisschen die klassischen oder die schwereren Sachen und im zweiten Teil wird es dann so ein bisschen lockerer. Muss das immer so sein?
Immer nicht, aber das geht wieder um Publikum erzählen. Und die Konzentration ist besser wie bei den Musikern am Anfang. Und ja, also das muss auch abwechslungsreich, also ich glaube, diese ganze Palette von Blasmusik müssen wir auch darstellen. Also das ist auch Verkauf.
Mhm.
Also es muss nicht, aber ja, weißt du, was du meinst?
Ja, es muss nicht so sein, aber also was ich gerne habe, ist, wenn ich vor der Pause ein Stück habe, über das die Leute in der Pause reden, dass die einfach die Pause mit Musik auch noch verbringen und dann noch das im Gedanken haben und ja, wie fandst du das? Ah, das habe ich schon sehr gerne und deswegen nutze ich das gern vor der Pause. Aber es ist kein Muss, dass man quasi im zweiten Teil nur leichte Musik spielen muss. Ja. Also man kann es auch mal umdrehen oder es hängt vielleicht auch ab, wenn von dem Projekt, das man gerade macht. Da sind viele Sachen vorstellbar.
Okay. Welches Konzertprogramm hättet ihr gerne schon mal gemacht oder welches Format? Aber es kam noch nicht die Möglichkeit dazu. Oder gerne auch gespielt. Wo du sagst, sowas hätte ich gern mal gespielt, aber unser Blasorchester hat es noch nicht gemacht.
Ich fange jetzt mit meiner Bucketlist hier nicht an, dann.
Darfst dir eine Sache raussuchen.
Was ich gern mal spielen will?
Ja.
Ah, Romanian Dance ist von Thomas Doss, dann Music of the Spheres und Philip Spark. Das sind so die Dinge, die bei mir auf der Bucketlist stehen.
Okay.
Ja, es gibt wahnsinnig viele tolle Stücke, ja, wahnsinnig viele tolle Stücke. Und ich befürchte, ich lebe nicht lang genug, dass ich die wirklich tatsächlich alle mal gespielt habe.
Wir haben ja ganz am Anfang gehört, wir haben ja eine lebendige Szene. Das wird dann auch ein bisschen schwierig, alle mal gespielt zu haben, weil es kommt ja dauernd nach. Es ist ja nicht wie in der klassischen.
Ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, also jetzt zum Beispiel Fantasy Variations, ja. Ich glaube, das habe ich schon 5-mal mit verschiedenen Blasorchestern gespielt. Ne? Das sind natürlich auch die Stücke, die spielen wir immer wieder. Und es ist auch richtig so, weil wir haben natürlich auch immer junge Musiker, auch Armenian Dance ist beispielsweise, du hast vor Holst gesagt. Natürlich, das kommt bei mir natürlich auch immer wieder vorne. Aber dann gibt es immer weniger Platz für die neuen Dinge.
Also ich habe schon einiges realisieren können. Ein Konzert hatten wir vor mit 2 Balletttänzerinnen. Das war dann vor Corona, das mussten wir absagen. Und das wäre schon speziell gewesen, weil das Stück gar nicht mit Ballett gedacht ist. Aber die 2 hatten eine eigene Choreografie und die hätten dazu getanzt. Und das wäre, glaube ich, sehr schön geworden. Ne? Also die waren beide sehr traurig darüber, dass dann ne, der Lockdown kam und wir konnten es danach auch nicht mehr realisieren. Das hätte ich gerne gemacht und vielleicht passiert es irgendwann noch.
Bei mir habe ich hab nichts jetzt, das was fällt, aber so viele Ideen oder Projekte. Ich glaube, alles ist machbar.
Okay.
Ich glaube, wenn man die Wille hat.
Okay. Also, ich will ein bisschen jetzt zum Schluss kommen. Also, es ist keine einfache Diskussion, weil es natürlich viele, viele Facetten hat, von angefangen von Marketing bis wie verkaufen wir uns auch außerhalb des Konzerts, wie ist das Programm, wie jetzt gut erziehen wir unser Publikum. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, wir müssen uns ernst nehmen. Wir dürfen stolz auf die Szene sein. Und wir dürfen mutig sein. Vielen lieben Dank. Das war's schon mit der Folge. Wie fandet ihr sie? Ich fand die Diskussion persönlich sehr, sehr spannend, weil es mir wieder gezeigt hat, dass es eigentlich nicht den einen Weg gibt, wie wir unser Publikum gewinnen, sondern es sind einfach viele, viele Faktoren.
vereinsinternen Programm, welches Marketing wird an den Tag gelegt. Also es ist ein Zusammenspiel vieler, vieler Dinge, die auch nicht immer vorhersehbar sind. Und das macht das Ganze für mich sowieso immer wieder spannend zu sehen, was funktioniert, wie kommt das an, können wir daraus Rückschlüsse ziehen. Ich habe das in der Einleitung schon gesagt, wir haben hinterher noch ganz, ganz viel darüber gesprochen mit den Zuhörern und Zuschauern und bis tief in die Nacht, da gab es ganz viele Meinungen. Jetzt bin ich auf eure gespannt. Schreibt mir gerne eure Sichten, kontaktiert mich gerne auf Instagram oder schreibt mir über blasmusikpodcast@gmx.de, was wir vergessen haben, was ihr vielleicht anders seht, wo hätten wir vielleicht nochmal einen anderen Fokus legen sollen. Gerne her damit und ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft mehr solche Möglichkeiten gibt, Live-Folgen mit Diskussionsrunden zu machen, um hinterher natürlich auch mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Das würde ich mir sehr wünschen, denn das sind die Momente und die Orte, an denen Austausch stattfindet und das ist das, was wir unbedingt mehr brauchen. Ich bedanke mich bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik, bei der BDB-Akademie für die Einladung und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.